hier heute Mittag zu sein, aber habe gestern noch drei Mails von Peter Hane bekommen, der natürlich sehr bedauert, dass er heute nicht unter uns sein kann. Und er hat mich ausdrücklich gebeten, den Bruder Staatssekretär Georg Gallus von ihm herzlich zu grüßen, sage öffentlich, wie sehr er sich mit Georg Gallus im Glauben und im Zeugnis verbunden fühlt. Schließlich, sagt er, haben wir sind ja Lateiner, den gleichen Namen. Gallus heißt lateinisch Hahn. Und er hat mir dann geschickt einen Artikel, den er ganz kurzfristig für mehrere Millionen Leser noch schreiben musste, für Zeitungen von Lübeck bis Passau. Und das ist doch wichtig, als Wort Peter Hahnes auch hier vorauszustellen. Meine Lieblingsthese ist die Nummer 62. Der wahre Schatz der Kirche ist das Evangelium. Diese gute Nachricht in einer Welt so vieler Schlechter macht Christen konkurrenzlos wichtig in dieser hoffnungslosen Zeit. Leider haben Kirchen aus dem Löwen Luther einen Bettvorleger gemacht, Gender-Liederbuch, Merkel-Obama-Schau auf den Kirchentag, Luther-Schnaps und Luther-Kondome. Der echte Reformator hat mit seinen Thesen Kopf und Kragen riskiert. Der Klerus war hinter ihm her wie Erdogan, hinter unbequemen Journalisten. Seine Bibelübersetzung war lebensgefährlich, nahm er den Herrschenden damit doch ihr Herrschaftswissen. Diese Sprachgewalt, dieser unerschütterliche Mut gegen Thron und Altar, diese Überzeugungskraft eines von Jesus Christus zutiefst überzeugten, das ist die Reformation, die wir auch nach 500 Jahren noch brauchen. Als Journalist ist er mir Vorbild, dem Volk aufs Maul schauen, ohne ihm nach dem Munde zu reden und rauf mit den mürrischen Mundwinkeln, die Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Soweit Peter Hahn. Das ist etwas Merkwürdiges, wenn wir das Reformationsfest feiern. Was gibt es eigentlich da zu feiern? Das ist ja eigentlich eine Tragödie, dass die Kirchen fortwährend durch die Jahrhunderte hindurch den wahren Schatz, den sie weitertragen sollen, vergessen, verändern, verfälschen. Jesus hat es ja in seiner Abschiedsrede, nur dreifach, in den Evangelien haben so glasklar angekündigt. Es werden falsche Christusse kommen. Viele werden vom Glauben abfallen. Es ist ein Problem, das uns in den reichen Ländern des Westens ganz besonders befallen hat. Auch in Kanada, auch in den USA geht die Zahl der bibeltreuen Jesusleute rapide zurück. Umso mehr ist es auffallend, dass heute in allen Nationen dieser Erde es eine große Zahl bekennender Jesusleute gibt, die die Bibel unverfälscht und unverkürzt festhalten. In Nordkorea, in Laos, in Kambodscha, in Zentralasien, Usbekistan, Tadschikistan, in China sind es nach vorsichtigen Schätzungen 130 Millionen Chinesen, die sich zu Jesus und zu seinem Wort bekennen, zu der alleinigen Erlösung von Jesus am Kreuz. Jesus hat davon gesprochen in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, dass die Sorgen dieser Welt unter Betrug des Reichtums viele vom Glauben abfallen lassen. Und das ist eine ganz große Not hier bei uns und darum müssen wir aufstehen und in unseren Gremien, da wo wir sind, die anderen drauf fahren, stehst du noch auf dem Fundament oder bist du auch abgefallen? Denn das erleben wir ja, dass viele Leute Abstimmung mit Füßen machen. Eine Kirche, die das Evangelium hat, ist nicht interessant. Was soll man da noch? Der Bundestagsabgeordnete Beck der Grünen hat gesagt, die Worte der Kirchen unterscheiden sich nur wenig vom Parteitagsbeschluss der Grünen. Und das ist Alarmzeichen. Wenn wir diese große Botschaft des Evangeliums vergessen, und darum ist für Luther eigentlich das interessant, wie Luther wieder zurückgefunden hat in einer Zeit, wo die Kirche ganz tief gefallen war. Das gibt es doch gar nicht. In ganz furchtbare Entartungen gefallen war, man möchte es ja gar nicht aufzählen, wie alle Missstände, alle Unmoral, wie längst die Kirchen ergriffen hat, ja auch die Zentrale in Rom, mit all den schrecklichen Missständen. Und wie will man denn das reformieren und dann die Verbindung mit den Mächtigen der Welt? Ich habe vor Jahren einen Christen einmal gefragt, was ist denn die größte Gefahr für Christen? Ist es der Sex oder das Geld? Da hat er gesagt, Macht. Wissen Sie, dass Macht eine ganz große Gefahr ist für Christen und für Kirchen, wo sie über die Gewissen der Menschen bestimmen wollen, wo nicht mehr Jesus Christus einen Menschen allein treibt und erfüllt, Menschen getrieben vom Heiligen Geist, an ihn glauben und ihm dienen. Aber jetzt möchte ich zunächst auf diese wichtige Episode kommen, die uns ja immer wieder bewegt. Reichsnacht zu Worms, vor wenigen Tagen war ich bei einer Reisegruppe, die ich geführt habe, dort wieder in Worms gestanden. Und das bewegt uns ja. Man kann sich das ja nie vorstellen. Der Kaiser, damals noch nicht richtig gekrönt, 21 Jahre alt, in Gent geboren, der mächtigste Mann seit 700 Jahren in Europa. Nach Karl dem Großen der mächtigste Mann. Von zur spanisch-iberischen Halbinsel bis nach Sizilien. Ja, bis zu den Kolonien, Mexiko und Peru. Eine Herrschaft ohnegleichen. Da saßen sie am ersten Reichstag in Worms beieinander. Man muss sich das einmal vorstellen. Die ganzen Herrschaften mit den Kardinälen, Fürsten, Grafen und wer das alles war. Und da saßen sie, der Kaiser verstand ja kein Deutsch, er sagt, er redet nur mit seinen Pferden Deutsch. Und dann stand diese komische Sache da mit diesem merkwürdigen Mönch, ein völlig unbekannter Mann, ein Einzelgänger, sein Vorgesetzter, Ordensleiter Staupitz, hat ihn ja vorher in die Wirtschaft aufgekündigt. Er war ganz alleine, hatte niemand mehr, der hinter ihm stand. Karl der V. hatte eine Parole, plus ultra, über alles hinaus und noch weiter. Das war seine Losung, das Unbegrenzte, das er erreichen wollte. Wie die Sonne am Himmel ist er der größte Kaiser auf Erden. Und dann steht dieser schlichte Mönch, 38 Jahre alt, der nichts hat, keinen Adel, kein Geld, keinen Fürsten, der hinter ihm steht, keine Partei. Und er hat es dann selber mit eigenen Worten gesagt, ich bin eines armen Bauern Sohn. Das war alles. Und er war sehr oft von den Ängsten umgetrieben. Es wird ja für uns auch in diesen Jahren erst noch zum Ausdruck kommen, wenn der Terror sich noch weiter in unserem Land erfasst, dass Angst das schlimmste Mittel ist, mit dem man die Menschen jagen kann. Weil gegen Angst können sie gar nichts machen. Wie wollen sie über die Angst herrschen, die können sie nicht ausknipsen, die kommt einfach über sie, die überfällt sie. Und jetzt hat Luther einen Mut, wie er noch gewarnt wird, nach Worms hineinzugehen. Und dann sagt er, und wenn so viel Teufel wie Dachziegel drin sind, ich will hineingehen. Wie kann er stehen vor der ganzen Macht dieser Welt, wenn er wusste, Jesus Christus ist mein Herr? Wissen Sie das auch von sich? Vor Ihren Ängsten, vor denen Sie stehen, in Ihren Lebensnöten, in der Einsamkeit, in den Sorgen, die Sie haben. Wo hat Martin Luther denn dies gelernt? Es war ein weiter Weg. Es war hinten an der Tafel so schön beschrieben, bei Stotternheim. Ein schreckliches Unwetter, ein Blitz, der ihn zu Boden wirft. Und zum ersten Mal begreift er, was Tod ist. Ich habe ja viele Menschen beerdigt und ich habe viele Gespräche mit Trauernden geführt. Aber ich wundere mich ja immer wieder, mit welcher Leichtigkeit wir den Ernst des Todes verdrängen. Aber jeder von uns weiß, dass vor uns der Tod steht und es ist die unheimliche Not, die wir immer verdrängen wollen. Und Martin Luther hat sich dieser Realität des Todes gestellt und er wusste, der Tod ist das Gericht Gottes. Das ist ja bei uns in der Verkündigung einfach auch totgeschrieben. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wenn ich drunten geblitzt werde vom Radarfoto, dann hoffe ich auch, dass der Foto nicht funktioniert hat und dass es nichts gibt. Und so wollen wir, dass das doch so geht mit unserem Leben, dass wir irgendwo durchkommen und durchschleichen. Aber Martin Luther hat sich der Realität des Gerichtes gestellt über seinem Leben und hat alles ausprobiert, was die Kirche und die Christenheit an Ritualen anbot, an Formeln und Übungen. Er hat sich kasteit, er hat auf alles verzichtet, was man genießen kann, er hat alles abgeklammert, Waldpfaffen. Er hat Ablass bekleidet, war Mönch geworden, war Asket gewesen. Er verzichtete auf vielen, fand keinen Frieden, nach Rom ist er gepilgert. Und dann spricht er, über ihm lag diese große Not und das war realistisch, was wir als moderne Menschen gar nicht mehr sind. Wir müssen ihm Recht geben, dass wir in des Todes Rachen liegen als Menschen. Wer weiß wie lange. Und dass wir uns nicht befreien können in eigener Kraft. Und dann war es die Bibel, im Kloster die Bibel gefunden, in seiner Zelle. Und hat Bibel gelesen. Und da war es ausgerechnet der Römerbrief, wo Luther ja darüber spricht, dass wir vor Gott Schuldige sind. Und er sagt, das muss ich den Römern erzählen. Die Römer waren ja die stolzeste Nation mit dem Kaiser in Rom. Diese Weltherrschaft damals, Paulus, willst du mit diesem Evangelium in Rom ankommen? Das sagt, ich geniere mich nicht. Ich will diese Botschaft des Römerbriefes dort weitersagen von Jesus Christus. Und das war dann ganz wichtig. In einem Lied hat er das dann so übersetzt: Mitten in der Höllenangst unsere Sünd uns treiben. Wo sollen wir denn fliehen hin, da wir mögen bleiben? Zu dir, Herr Christ, alleine. Jesus Christus für meine Sünde gestorben. Das ist der einzige Trost im Leben und im Sterben. Man fragt sich ja, warum wird das heute in den Kirchen so wenig geprägt? Ich erinnere mich an meinen Heimatpfarrer, wo wir dann im Ruhestand lebten, zwischen ins Prälatenamt aufgerückt, am Toten Sonntag. Und der Kanzler, ich darf allen versprechen, dass alle im Himmel sind. Wo man nur sagen kann, in der Bibel steht es doch anders. Ist das heute bei uns so üblich, dass die Wahrheit verfälscht wird? Martin Luther hat entdeckt, dass ein Wort der Wahrheit, der wirklichen Wahrheit, die ganze Welt aufwiegt. Und deshalb war er ja nicht oberflächlich, sondern hat sich dem gestellt, was wir so gerne verschweigen. War vor einigen Jahren ja im Spiegel, der Redakteur, eine ganze Nummer mit der Titelgeschichte, die Sünde brachte. Und sagte, es ist merkwürdig, in den Kirchen wird gar niemand davon gesprochen. Dabei hat die Sünde noch nie so gewuchert in unserer Gesellschaft wie heute. Bei den Bankerboni, in der Korruption, beim Abgasskandal, bei den Unwahrheiten, der Lüge, der sicheren Rente und der Euro ist so sicher wie die D-Mark, was alles erzählt wird, in der Wollust, den zerbrechenden Ehen, den Kindern, die Eltern verlieren, was alles in unserer Gesellschaft der Not und ist immer eine Ursache von Sünde. Und ich sage in unserer Zeit nicht so, dass wir nicht von Sünde reden. Lesen Sie ja meine Zeitung. Da steht von vorne die Sünde nur von Sünden. Ob das die Trump-Berater sind, die gejagt werden, oder ob das andere Regierungen sind, oder die katalonischen Leute, die Republik, das sind lauter Leute, aber woanders, wo man mit dem Finger hinzeigt. Aber das Befreiende ist doch erst, wo ich mich meiner Sünde vor Gott stelle und mein Todesleben erkenne, die kurze Zeit meines Lebens, wo ich schon vor Gott stehe. Und dann ist die Parole, die man so sagt, ich bin schon okay. Ich habe nichts vorzuwerfen. Wissen Sie, dass in allen Glaubensaufbrüchen, nicht nur in der Reformation, sondern auch jetzt in den Ländern der Dritten Welt, immer wieder nur das Erkennen der eigenen Sünde der Weg zum christlichen Glauben war. Und gerade solche Religionen, die ja die Sünde leugnen, im Islam gibt es keine solche Sündenerkenntnis, wie wir sie haben, im christlichen Glauben, oder? Im Hinduismus ist das sehr einfach gedacht, wie man durch Waschungen im Gange sein Leben säubern kann und was man alles erhofft auf dem Weg zum Nirvana. Sie können ja, so wie Jesus das gesagt hat, immer nur als ihr Bekenntnis an. Sie können jedem anderen sagen, du bist ein sündiger Mensch, das kommt nie an. Aber wissen Sie, es haben ja viele ehemalige Moslems bezeugt, die es auf sie gewirkt hat, wenn ein Christ ihnen gesagt hat, ich bin nicht gut. Ich habe es einmal erlebt in einer Hochschulgruppe, wo eine Muslimin dabei war, die dann politisch gefragt hat, erzählen Sie mal von Ihren Sünden, ich kann nicht wieder erzählen. Welcher Schmutz durch meinen Kopf hindurchgeht, was ich schuldig bleibe in der Ehe, wenn ich andere Menschen verletze mit meinem Wort, wie viel ich Sucht in meinem Leben drin ist. Und dann kam sie plötzlich und sagte, ja, das ist ja bei mir genauso. Und dann können Sie drüber reden, sagen, aber ich habe Jesus, der am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Und es gibt für mich eine Entsorgung vom Giftmüll meines Lebens. Was haben Sie eigentlich für die große Schuld Ihres Lebens? Da müssen Sie einen befragen. Darüber müssen Sie schlicht reden. Wir sind doch nicht besser als die anderen. Oder in meiner Gruppe im Justizvollzugsanstalt in Heimschau, wo man zur Einleitung und Vorstellung Person sagen kann, was das doch ist, ich bin nicht besser als ihr, ich habe nur eine andere Lebensgeschichte. Bin ich in die Versuchung geraten, in die ihr geraten seid, mein Herz ist genauso böse wie euer Herz. Ja, wenn ich mal rauskomme, sagen die, das ist aber nicht besser. Wenn du nicht Jesus Christus ergreifst, deinen Herrn, der dich erlöst, von all dem, was da sein mag, sagt Luther ungemein beschäftigt wie Schindluder, damals mit den Ablassbriefen gemacht, das kennt ja jedes Schulkind noch aus dem Religionsunterricht, dass dahinter eine üble Geldgeschichte stand und ein großer Bau, das sollte uns auch hellhörig machen, heute auch die Geldgeschichten der Kirchen kritisch zu beobachten, auch die ganzen Bauten, die dann doch wieder verkauft werden müssen, weil sie leer stehen. Nein, Dietrich Bonhoeffer hat ja davor gewarnt, in seiner Nachfolge, einer der tollsten Bücher, Nachfolge Christi, dass wir die Gnade Gottes billig machen, dass wir sie verschäumeln und verhökern. Und dann sagt der Wort wörtlich, wir taufen und konfirmieren, ohne darauf hinzuweisen, was die Nachfolge von Jesus kostet. Denn ich kriege ja das Neue gar nicht. Wir haben ja so viele Menschen, die ihr Christsein nur als Last empfinden, den Hemd, das ihnen übergestreift wurde, das hat die Gesellschaft uns aufgesenkt, weil sie es nie selber ergriffen haben als die freie Wahl. Ich kann ohne Jesus Christus nicht leben. Er ist doch der Freudenbringer meines Lebens, der mir die Lasten abnimmt und der mir alles gibt. Noch einmal, die Schuld unseres Lebens ist, und das wissen Sie aus vielen Gesprächen mit Familienangehörigen, Freunden, Berufskollegen, heute die Ursache ganz vieler psychischer Erkrankungen. Und ich finde es so furchtbar, dass gar niemand mehr Rat sucht bei gläubigen Christen, die doch einem Betroffenen sagen, du, das ist doch bei mir auch so, ich habe doch ganz furchtbare Dinge meines Lebens, wir wollen ja gar nicht mehr drüber sprechen. Wenn Sie wüssten, was der Leben in der Welt jetzt neben Ihnen sitzt, was zu lassen hat, brauchen Sie gar nichts wissen. Sie würden rot loslaufen. Wir breiten die Scham drüber. Aber es gibt doch keine Not, für die Jesus nicht die Vergebung hat. Und was das ist, haben Sie es mal erlebt, wenn Sie abladen. Sehr wunderbar, wenn Sie es selber tun in der Beichte am Abend, bei Christus selber im Gebet, aber wenn Sie gar nicht damit fertig werden, bei einem Seelsorger, der die Hände auf dich mit zuspricht, das Vergeben und Vergessen des Mädels tiefe versenken, es wird nie mehr vorgeholt, auch im jüngsten Tag nicht mehr. Die ganzen Altlasten unseres Lebens sind vergeben, ausgelöscht. Martin Luther sagte, er hätte die Bibel immer zweimal im Jahr durchgelesen. Aber die Bibel schreibt ganz viel davon, dass die Sünde der Leute verderben ist. Das kann man ja machen im Kabarett, über Sünde Witze machen. Aber Sie wissen also aus Ihrem eigenen Leben, dass es gar keine einzige Sünde gibt, an der Sie glücklich werden. Vielleicht kurze Zeit im Rausch. Dass wir Alten noch davon wissen, wie uns die Sünden der Jugend anklagen, wie gerne hätten wir noch einmal mit unseren Eltern gesprochen und uns entschuldigt für so viel böses Herzeleid, das wir ihnen angetan haben, oder Mitschüler, die wir gehänselt haben, wenn wir das Aussehen zu ihrer Behinderung. Was ist in einem Menschenherzen alles drinnen? Bosheit? Und dann erzählt die Bibel von ihren besten Leuten. Das war der David zum Beispiel. Ein Spitzenmann. Keiner von uns kann solche Lieder dichten während den Psalmen. Ein Staatsmann ohne Gleichen, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ach, ihr Frauen, versteht ihr uns Männer? Da hat nur eine Frau, wenn sie sich gewaschen hat, den Vorhang nicht richtig zugezogen. Da sind alle Sicherungen ausgesprungen mit dem David. Und es ging bis zum Mord, weil nur die Vertuschung der Spuren. Die Bibel macht kein Drama draus, oder mit der Sünderin, die am Brunnen in Samaria saß. Das macht die Bibel nicht. Die Bibel redet nur ganz kurz und dezent drüber. Und so wollen wir es auch halt. Nicht wie die Illustrierten, die Romane drüber schreiben, an denen man sich aufgeilen kann. Nein, dass es eine Vergebung gibt. Denn der David hat an diesen herrlichen Psalm gedichtet. Da ich wollte verschweigen, verschmachten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Man kann das nicht wegdrücken und wegspielen. Und das ist so wunderbar, dass Martin Luther uns das aufgedeckt hat. Es gibt gar keine Lösung in keiner Religion dieser Welt, in keiner Philosophie, wie man begangenes Unrecht wieder gut machen kann. Wie will man denn das können, was geschehen ist, kann man nicht auslöschen. Und da steht schon in der Bibel das Große, dass Gott schon im Vorgeschmack von dem, was kommt, auf Jesus Opfer dargebracht werden, nachblutige Tiere, die geschlachtet werden können durch die Sünde eines Menschen mit Sünden. Es ist ein ganz großes Verhängnis und protestieren Sie, verlassen Sie die Räume, wenn das so weiter geschieht, wie das heute im Raum unserer Kirche geschieht, bis zum Käse, der ich da wieder sagt, so wie hat Jesus nicht am Kreuz sterben. Gibt es denn noch eine größere Restung? Und das ist doch Schuld an anderen Menschen, dem man die einzige Lösung verschweigt. Das ist einer der größten Bergrettner, sagt, er will alle Kreuze von den Bergen runterholen. Und das ist ein katholischer Mönch, der viel redet, auch sagt, bei Ihnen sei auch das nicht nötig, in der Rundfunk, der Fernsehpfarrer Friege sagt, das ist eine abenteuerliche Vorstellung, eine alte Vorstellung, das ist eine ganz alte Vorstellung. Aber dass der Backofen der Liebe Gottes für die Menschheit eine Entsorgung hat, für den Giftmüll, für den schrecklichen Giftmüll unseres Lebens. Und ich wüsste gar nicht, wie ich heute hier stehen könnte, ohne das täglich vielfach in Anspruch zu nehmen. Größer kann man es gar nicht mehr sagen als Martin Luther, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Ohne Jesus Christus bin ich in der Hölle und gibt es keinen Ausweg daraus. Und das ist in der Mitte der Schrift immer wieder gewesen, wie die Menschen dort Zuflucht fanden und wie ein Paulus dann den Mut hat, nach Rom hineinzugehen und sich dafür umbringen zu lassen. Nur weil die Botschaft des Kreuzes gehasst wird. Vor ein paar Monaten hat die Regierung in China, in Kanton, mit Kranwagen alle Kreuze von den Kirchen entfernen lassen. Interessant, dass diese Untergrundkirchen so wie Mut und Freiheit Kreuze aufzurichten. Uns geht es nicht um äußere Kreuze, die man aufträgt. Uns geht es nicht um Symbole. So Martin Luther war das wahr, dass Jesus Christus starb für mich. Durch sein eigenes teures Blut und durch sein unschuldiges Leiden und Sterben. Hatte auch eine Patentante, die hat mir das mitgegeben und gespottet, das sei eine Schlachthaustheologie. Wir kennen die späteren unseren Gemeinden. Aber es war so blutig. Lesen Sie noch einmal die Passionsgeschichte von Jesus. Und wo in der Missionsgeschichte Menschen zum Glauben kamen, sind sie immer über den Erzählen der Passionsgeschichte zum Glauben gekommen. Die Eskimo, eine der härtesten Menschen der Welt, die dort in Eis und Schnee überwintern, in den Iglus drin, wo die Fälle in Urin gekehrt werden und dann im Iglu aufgehängt werden, welch ein Gestank. Und dort überleben diese Menschen, und dort war es, nachdem der Hans Ege, der erste lutherische Missionar, keine Frucht hatte, ein Herrnhuter Missionar betet. Er erzählt von der Passionsgeschichte, wie Jesus in Gethsemane betet, Vater, wenn es möglich ist, die Blutgeschichte doch nicht. Und dann laufen ihm schließlich die Tränen runter, wie der Missionar weg sagt, doch, dann lies mir die Geschichte noch einmal. Und ich darf Sie nur bitten, wo Sie tätig sind in den Gemeinden, erzählen Sie die herrliche Geschichte vom Leiden und Sterben von Jesus. Und noch neben Jesus ein Gauner hängt mit einer furchtbaren Geschichte seines Lebens und der noch im Tod spielt. Und spottet und sagt, du Jesus, was willst du denn? Und du bist doch bloß einer. Was hast du denn? Und Jesus hat kein Wort mehr für ihn. Es gibt ein Schweigen auch von Jesus. Und der andere, genau das gleiche Leben. Aber das ist, was Luther so wichtig war, Buße. Das Wort ist geheikel, seitdem die Bußgeldbescheide bei uns ins Haus flattern und die Politessen uns das hinter den Scheibenwischer kleben, den Bußgeldbescheid. Was ist denn Buße? Das Thema, das Jesus am meisten in seiner Predigt benutzt hat, das war das Wort Bekehrung. Ja, such im Hebräischen, kehrt um. Das Wichtigste von Jesus macht eine Wendung um 180 Grad, heißt das Steuer deines Lebens herum. Ist das denn möglich? Ja, das ist möglich. Weil Jesus Christus uns zu neuen Menschen macht, uns verändert total. Theoganus hat es so wunderbar gesagt, eine neue Geburt, ganz neues Wesen, das der Geist Gottes in uns anfangen wird. Das können Sie nicht äußerlich beobachten, im Spiegel kontrollieren, aber ein Geheimnis Gottes, da wo Sie umkehren und seine Gnade ergreifen. Ja, das Evangelium ist ganz aktuell. Es ist immer interessant, wie immer wieder das diskutiert wird, auch von manchen Theologen in unserer Kirche, ob man die Bibel nicht für unsere Zeit neu schreiben muss. Und es war einmal die Wetterfee vom Fernsehen, die auch den Sonntag aktuell gesagt hat, die Bibel müsste man neu schreiben, da müsste auch noch ein Kapitel über AIDS rein. Es ist sehr interessant, dass die Bibel die gleiche geblieben ist, in 2000 Jahren. Obwohl alle dran rumstipfeln wollten und alle sie neu schreiben wollten. Alle, auch in unserer evangelischen Kirche. In der Aufklärung, wo man gelacht hat, man kann doch nicht mehr die alten Wesengeschichten glauben. Bibelkritik unserer Zeit, massenweise. Und die Indianer heute in Lateinamerika haben genau die gleiche Bibel, nicht ein Vers ist anders als in ihrer Bibel. Und vor 500 Jahren, das war die gleiche Bibel. Und im 1. Jahrhundert, als die Germanen sich bekehrten, die waren ja wilde Wotansjünger, und die eroschotischen Mönche haben ihnen die Bibel gebracht, schlichte Leute, die auf alles verzichtet haben, nur das Wort Gottes ausbreiten, immer diese Bibel. Und tragen Sie dieses Wort Gottes weiter. Ich sehe mit großer Sorge, wie in vielen Gemeinden gar keine Bibelstunden mehr da sind. Ich frage einen Freund, wie geht es dir auch in der Bibelstunde? Er sagt, das ist doch langweilig. Gibt es denn etwas Aufregenderes und Sensationelles als die Bibelgeschichten? Eine der größten Kriminalromanschreiberinnen in England hat einmal gesagt, die biblischen Dogmen sind das Aufregendste, was es überhaupt gibt, was man verkündigen kann. Wenn Sie es existenziell in Ihrem Leben erleben und entdecken, und darum war Luther das Kreuz nicht ein Symbol, das man hinträgt gegen die bösen Geister oder einen Zaubertrick für den Aberglauben, sondern dass Jesus Christus das für mich gemacht hat und dass ich das fand. Es hat so viel für ihn gekostet, und ich darf das wissen, noch in meiner Todesstunde darf ich wissen, war viel in den Intensivstationen dieser Krankenhäuser mit Schwerkranken zusammen und habe das erlebt in diesen großen Nöten. Und der dortige Arzt hat gesagt, er liegt schon im Koma, da brauchen Sie nichts mehr zu machen. Und ich sage, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dann haben Menschen ihre Augen aufgeschlagen und gesagt, danke. Das weiß ich. Und ich bin ganz froh und geborgen. Keine Angst mehr. Auch nicht vor der kreatürlichen Todesangst. Und ich wünsche mir für meine Todesstunde nur einen, der da neben mir sitzt und mir die Gottesworte zuruft von Jesus Sieg. in die Auferstehung das Leben. Wer nicht glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, wird er leben und glaubt an mich, der wird immer mehr sterben. Die Bibel. Wunderbar, dass die Gideons hier sind. Helfen Sie anderen beim Bibellesen. Fangen Sie im Johannesevangelium an. Fangen Sie bei den Stammbäumen an. Und dann sprechen Sie drüber. Ganz schlicht. Problematisieren Sie nicht. Nehmen Sie das, was Sie verstehen. Wissen Sie, was der größte Schade heute in der Bibel ist, in der Kirche ist, den wir haben in unseren Gemeinden? Dass die Leute die Bibel schlecht reden. Und ein Redakteur eines großen evangelischen Magazins in unserer Gemeinde kam in unseren Gottesdienst, aber hat einen großen Artikel geschrieben, ein Bestseller ohne Leser, und dann kommst du mal in den Bibelkreis. Da sind 80 junge Leute, die lesen Bibel. Das ist interessant, aber kann nie. Gehen Sie doch einmal da, wo Menschen erzählen, was Ihnen das Wort Gottes bleibt, und ich darf ein Lutherwort Ihnen sagen, von den vielen, vielen Lutherworten. Es gibt nichts Helleres als die Bibel. Wenn euch jemand antastet und sagt, die Schrift ist dunkel, so sollt ihr antworten, das ist nicht wahr. Es ist auf Erden kein klares Buch geschrieben als die Heilige Schrift. Sie ist gegenüber anderen Büchern wie die Sonne im Vergleich mit jedem anderen Licht. Sie reden nur deshalb so, um uns von der Bibel wegzuführen und sich selbst zu meistern und über uns zu erheben, dass wir ihren Traumpredigten glauben sollen. Es ist eine gräuliche, große Schmach und Lästerung der Heiligen Schrift und der ganzen Christenheit, wenn man sagt, dass die Heilige Schrift finster und nicht so klar sei, dass sie jeder verstehen kann, seinen Glauben zu lehren und zu beweisen. Und so ist es Menschen zu allen Jahrhunderten gegangen. Und einer der ganz großen Schriftsteller unserer Tage hat es so einmal ausgedrückt: Die Bibel ist zu allen Zeiten höchst aktuell und zeitnah. Wenn man sie nicht zurechtlegt, sondern sie auslegt. Wo will man sie anpassen? Ausgerechnet an die Bedürfnisse des modernen Menschen. Das ist ja gerade die Not der heutigen Kirche, dass man meint, man müsste Menschen nachlaufen in seiner Gottferne. Aber die größte Not ist doch, dass wir das nicht erkennen, wie die Bibel zu uns redet, und die Bibel steckt zu. Und das Wunderbarste ist, die Bibel redet immer ins Gewissen. Wenn Sie die Bibel mit der Vernunft packen wollen, da können Sie nicht den Tod diskutieren. Die Bibel beweist sich, als Paulus in 2. Korinther 4 gesagt, an uns, an aller Menschen Gewissen vor Gott. Und das ist das Wunderbare, dass das durchtrifft, wie damals am ersten Pfingsttag, als die Menschen Schuld erkannten. Und das geschieht immer wieder beim Bibellesen, dass man sagt, ach ja, da ist die Not meines Lebens und da brauche ich Vergebung und Erfüllung. Luther hat ja begonnen mit seinen 95 Thesen, mit diesem Ruf, umkehrt, bekehrt euch. Sie müssen wissen, das ist ein Ruf zur Freude. Es gibt keinen größeren Freudenbringer in ihr Leben hinein. Und was das ist, wo tief sie drinstecken, in Dunkelheit und Finsternis und Aberglauben und Sünde und Verworrenheit, wenn Jesus ihr Leben hell macht und der Weg zum Himmel offen ist. Ja, das ist das Schlimmste, dass viele Christen heute nicht mehr wissen, wie man in den Himmel kommt. Ganz schief, wie man in den Himmel kommt. Das ist die einzige Zielrichtung für uns, die wir brauchen. Dann wird das ja entdeckt unter dem Kreuz, dass es allein die Gnade ist. Nun ist Gnade bei uns ein sehr abgegriffenes Wort, das muss man schon sagen. Wir haben es dann oft gehört von den anderen, von unseren Voreltern, die gesagt, das ist Gnade. Wissen Sie, was Gnade ist, wenn ein lebenslänglich Verurteilter plötzlich freigelassen wird? Unverdient. Du bist frei. Wenn plötzlich die ganze Last ihres Lebens, die ihnen bewusst geworden ist, im Lichte Gottes vergeben ist, Gnade. Wenn es auf unsere Frömmigkeit ankäme, könnte keiner von uns in den Himmel kommen. Wenn es auf unsere Glaubenstreue ankäme, könnte keiner von uns in den Himmel kommen. Wissen Sie, wie man in den Himmel kommt? Nur durch Gnade. Unverdient. So wie der Schächer neben Jesus am Kreuz. Es ist so, so einfach. Und das müssen wir verkünden. Das müssen wir Menschen sagen. Denn so war schon in den ersten Blättern der Bibel Noah von Gnade vor dem Herrn. Als es Gott räumte, dass er Menschen geschaffen hat, das Menschenherz ist böse von Jugend, die Bibel redet das so klar. Aber Noah von Gnade, warum von der Gnade? Geheimnis. Du darfst die Gnade nehmen für dein Leben. Das meistgesungenste Lied in der Welt ist Amazing Grace, O Gnade Gottes, wunderbar. Von einem Mann, der ein skrupelloses Leben als Sklavenausbeuter und Kapitän von Sklavenschiffen schon Juden geführt hat. Da wird in England dann eine Gruppe anfing, die Clapham-Sekte haben die anderen spöttisch gesagt. Der hat erreicht, dass bei Wilberforce, dem großen Parlamentarier, die Sklaverei in England offiziell abgeschafft wurde, nach jahrelangem Kampf. Weil die Gnade sein Leben bestimmt hat. Und das hat ihn tätig gemacht, einsatzbereit. Die Freude an Jesus kann dein Leben total verändern. Auch ein Wort von Luther. Was Luther sagte, was, du ahnst nicht, was Gott aus deinem Leben machen will. Wenn du ihm Raum gibst, dass er in deinem Leben wirkt. Ohne ihn, so hat Jesus selber mal ausgedrückt, könnt ihr nichts tun. Ohne, doch, wir machen doch nichts. Aber nichts, was Bestand hat und bleibt in die Rebe und Weinstock, bleibt in mir und ich in euch. Das ist so wichtig. Bin ich wieder traurig, wenn ich Menschen treffe auf Freizeiten, die wir miteinander halten. Heute sind die Bibelfreizeiten sehr attraktiv. Ich freue mich auf einige auch von euch, wo ich schon gehört habe, wo wir uns wieder treffen. Ich sage in eurer Gemeinde, wann wurde das letzte Mal von Jesus geredet? Das freut man gar nicht mehr. Wurde vom guten Gott geredet. Ich weiß gar nicht, was ein guter Gott ist. Der Vater, der Heilige Gott, das weiß ich, wer der ist. Der Vater Jesu Christi. Aber dass in Jesus uns eine Gnade angeboten wird. Und je schlimmer die Sünde meines Lebens ist, umso größer ist die Gnade, dass ich mich darauf verlassen darf. Und dann schon im Alten Testament diese große Zusage. Ich habe dich im Augenblick des Zorns ein wenig verlassen. Gott kann uns verlassen. Und dann leben wir unter Menschen, unter gnadenlosen Menschen. Wir leben schon in der Gesellschaft so viel, dass Gott seine Hand abgezogen hat. Das Schlimmste, was dieser Welt passieren kann, das Gericht Gottes, kann ich im Augenblick des Zorns ein wenig verlassen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Das ist absolut gültig und kann nie mehr umgestoßen werden. Keine Macht der Finsternis kann das wegnehmen. Darum ist die Freude so groß, Lutherlied. Nun freut euch, liebe Christen, meine, lasst uns fröhlich singen. Ich habe vor einiger Zeit in der Zeitschrift Natur und Kirche einmal geschrieben, wenn dieser Terror bei uns so beginnt, wie wir es erlebt haben, eins noch bei Baden-Meinhof, wo in Stuttgart alle Büros geschlossen waren und die Autos nicht mehr fuhren, die wissen nicht, wie das wird. Dann sagen die Leute die Kirchenglocken, und lest bloß Bibelworte und singt die herrlichen Lieder. Wir werden noch durch viel Schrecken und Leid gehen in dieser Welt. Durch viele Enttäuschungen. Und dann singen sie, Jesus, meine Freude. Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erziehen und dir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünde und Hölle stecken, Jesus will mich retten. In der Nähe von Feigenensch haben wir einen guten Freund von mir beerdigt, der als Entwicklungshelfer der Bundesregierung, landwirtschaftliche Experte in Pakistan ums Leben kam, eine Frau, eine Missionarin in Westafrika. Und sie hat gesagt, nur von Jesus. War großer Auflauf, war der Sohn des Bürgermeisters dort gewesen. Viele Menschen kamen zusammen. Und dann haben wir gesungen, in dir ist Freude in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünde oder Tod, dass sie Jesus Freude gibt. Mazedonien uns gebracht hat, wie kann ich das erreichen? Ich werde bis zu meinem Lebensende ein sündiger Mensch bleiben, mit allen Fehlern und Macken. Noch einmal, es geht nicht um mein Können und mein Vermögen, aber nur, das hat nur durch Glauben. Mein Glaube ist auch nicht vollkommen. Mein Glaube ist auch vom Zweifel angefochten. Übrigens Martin Luthers Glauben auch. Martin Luther hat furchtbare Anfechtungen erlitten. Im Jahr 1527, 6 Jahre nach dem Reichstag zu Worms in Wittenberg, hat er mehrere Ohnmachtsanfälle gehabt. Er war sicher, er wird jetzt sterben. War ein Steinbein, wer das selber hat, weiß, wie das Schmerzen zufügen kann. Dann ist noch einer seiner besten Freunde in Schwerin bei Passau auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Der hat dort seinen sterbenden Vater besuchen wollen. Dann hat er gesagt, warum hat das Böse in dieser Welt noch solche Macht? Das hat ihn umgetrieben. Und dann kam noch die Pest nach Wittenberg. Kurfürst sagte, du musst weg, die ganze Uni wird verlegt, aber du wirst eigentlich bleiben, der Hirte darf nicht weglaufen. Den Hirten muss bei der Herde bleiben. Dann wurde der Erste in der Familie Lutherson krank, in Wittenberg, pestkrank. Und dann auf einmal hat er den Psalm 46 entdeckt. Und dann hat er geschrieben, äußerlich ist Angst, aber innerlich ist ein Friede da. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und dann dichtete er das Lied. Ein feste Burg ist unser Gott, aus der Anfechtung heraus, über dem Bibellesen entdeckt. So kommt der Glaube. Der Glaube ist die Röhre, durch die du das beziehst. Dein Glaube bleibt immer angefochten, aber greift zur Bibel, damit Gott noch einmal reden kann. Denn sein Wort ist lebendig, weil der Geist Gottes in diesem Wort redet. Und richtet dich in diesen Stunden auf und holt dich heraus aus allen Nöten und aus allen Anfechtungen. Das ist gewiss Wissen. Christus ist da und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Ich möchte noch mit Ihnen beten, nach dem ersten Artikel des Heidelberger Katechismus, der überschrieben ist, ein einziger Trost im Leben und im Sterben. Wir danken dir, lieber Heiland, dass wir mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht uns, sondern dir, unserem getreuen Heiland, Jesus Christus, gehören. Du hast mit deinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und du bewahrst mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Mach mich durch deinen Heiligen Geist, auch des ewigen Lebens, ganz gewiss und von Herzen willig und bereit, dir forthin zu leben. Amen. Wir singen dieses Lied jetzt an unserem Lied, ein feste Burg ist unser Gott.